DW Menschen und Märkte.
Die Stärke des Mario Draghi ist die Schwäche des Euro. Zalando und die Samwer-Brüder gehen an die Börse. Afrika nochmal entdeckt von der Textilindustrie. Und freier Handel zwischen Afrika und Europa. Namibia kämpft um faire Bedingungen. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie, Dirk Ulrich Kaufmann, herzlich begrüßt. Seit Monaten schon redet EZB-Präsident Mario Draghi den Euro schwach. Und zwar erfolgreich. Schön für ihn, aber auch gut für uns. Denn, so befürchten nicht wenige Kritiker, dieser Schuss könnte auch nach hinten losgehen. Zhang Danhong erklärt, wie das alles zusammenhängt.
Noch im Mai bekam man für einen Euro rund 1,40 Dollar. Nun bewegt sich der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung in Richtung 1,25 Dollar.
Wir denken, dass in den kommenden Monaten sich dieser Trend auch fortsetzen wird. Auf Jahressicht sehen wir Kurse um die 1,20 als möglich,
sagt Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank. Zum einen liegen die Gründe im US-Dollar, meint Nikolaus Heinen von Deutsche Bank Research.
Die Wachstumsperspektiven der USA sind relativ komfortabel.
Tatsächlich kommt die Wirtschaft der USA langsam in Fahrt. 4,6% Wachstum wurden im zweiten Quartal erzielt. Davon kann die Eurozone nur träumen. Vor allem die großen Volkswirtschaften in der Währungsunion schwächeln weiter. Während die französische Wirtschaft auf der Stelle tritt, rutscht Italien sogar in die Rezession. Auch Deutschland wächst weniger dynamisch als erwartet.
Die Ukraine-Russland-Krise hat negative Wirkungen auf die deutsche Wirtschaft,
sagt Jürgen Michels von der Bayern LB. Davon ist die US-Wirtschaft kaum betroffen. Aus den unterschiedlichen konjunkturellen Lagen ergibt sich auch eine unterschiedliche Geldpolitik. Während die US-Notenbank die Anleihekäufe zurückfährt und bereits über eine Zinserhöhung philosophiert, will die Europäische Zentralbank den letzten Rest des geldpolitischen Pulvers verschießen.
Dadurch kommen mehr Euros auf den Markt und der Außenwert des Euros sinkt,
sagt Nikolaus Heinen von der Deutschen Bank. Er rechnet damit, dass die EZB nicht nur immer mehr Geld in die Märkte pumpen, sondern bald auch den Kauf von Staatsanleihen ankündigen wird. Mit Taten und Worten schwächt EZB-Chef Mario Draghi die Gemeinschaftswährung seit Monaten. Ein Novum in der jungen Geschichte der Europäischen Zentralbank.
Zu den Aufgaben von Mario Draghi gehört das Schwachreden des Euros sicherlich nicht. Draghi tut es aber trotzdem, weil er möchte, dass die Konjunktur in der Eurozone wieder auf Kurs kommt. Sonst drohen deflationäre Gefahren, eine Gefahr der Deflation.
Deflation ist der größte Albtraum von Mario Draghi. Dahinter verbirgt sich der Teufelskreis aus sinkenden Preisen, nachlassender Investition und einem Rückgang der Wirtschaft. In der Tat verharrt die Inflation der Eurozone auf einem Jahrestief von 0,4%, weit entfernt von der Zielmarke von knapp unter 2%. Von daher stört es keinen, dass die Kaufkraft in den Euro-Ländern unter dem schwachen Euro leidet.
Derzeit ist das eigentliche Ziel der EZB, durch diese schwächere Währung letztendlich Inflationserwartungen wieder nach oben zu bringen und die aktuelle Inflationsrate auch nach oben zu bringen,
meint Jürgen Michels. Ein schwacher Euro macht zudem die Produkte der Euro-Länder billiger und sorgt dadurch für mehr Export. Das Wachstum vor allem in den Krisenländern soll damit angeschoben werden.
Aber es profitieren natürlich auch die Exportnationen Deutschland, Niederlande, Österreich im Zentrum der Eurozone, deren Produkte nicht nur gut, sondern in Zukunft auch noch günstiger werden. Das dürfte die Spannungen in der Eurozone in Zukunft natürlich noch befeuern,
sagt Heinen. Mit anderen Worten, Probleme in der Eurozone löst ein schwacher Euro nicht. Im Gegenteil.
Wenn jetzt der Euro schwach wird, werden vielleicht Strukturreformen etwas zurückgenommen, Beispiel Frankreich. Also von daher könnte der schwache Euro mittelfristig sogar problematisch für diese Länder werden.
So Michels. Die Zeche für die schwache Währung zahlen bereits jetzt Menschen, die im Ausland Urlaub machen oder ausländische Produkte konsumieren möchten.
So werden die günstigen Exporte der Exportwirtschaft natürlich über kurz oder lang vom privaten Verbraucher, der vielleicht Dinge importieren möchte, subventioniert.
sagt Nicolas Heinen von der Deutschen Bank in unserem Beitrag von Zhang Danhong. In dieser Woche gehen zwei deutsche Firmen an die Börse. Das Internetunternehmen der Samwer-Brüder, Rocket Internet, und der Schuhverkäufer Zalando. Wie ist das einzuordnen? Darüber hat sich meine Kollegin Insa Wrede mit Clemens Skibitschki unterhalten. Er ist Professor für Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School.
Nachdem der chinesische Online-Riese Alibaba an die Börse gegangen ist, gehen ja diese Woche jetzt der Online-Händler Zalando und die Start-up-Schmiede Rocket Internet in Deutschland an die Börse. Beide Unternehmen waren im Vorfeld ja schon deutlich überzeichnet. Wie erklären Sie sich den Run auf die Aktien?
Oh, das hat viele Gründe. Der eine ist, dass natürlich Rocket Internet und Zalando ist ja nichts anderes als auch ein Produkt von Rocket Internet oder von den Gründern, mit den Samwer-Brüdern eben, dass es einfach schon sehr lange vorbereitet wurde. Die haben namhafte Investoren in den letzten Jahren begeistert, dort zu investieren. Und die Samwer sind einfach der einzig bekannte deutsche Player von Weltrang. Und damit ist die Aufmerksamkeit natürlich sehr, sehr groß. Und von der Nachfrageseite gibt es auch viele Faktoren. Erstmal diese Bekanntheit und dieser allgemeine Boom, der eben auch durch die Börsengänge von Facebook, von Twitter, von LinkedIn in den USA natürlich unterstützt wurde und jetzt eben durch Alibaba. Außerdem suchen die Märkte natürlich auch Anlagemöglichkeiten. Wir haben dieses Zinstief und man ist auch verzweifelt auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten. Und da gibt es gerade nicht sehr viel, so vielversprechendes, wie so ein schon erfahrenes Team, wie die Samwer-Gruppe eben darstellt.
Das Ganze erinnert ja so ein bisschen an den Hype, den wir um die Jahrtausendwende hatten mit dem neuen Markt. Glauben Sie, dass wir jetzt wieder so einen Hype haben?
Wir haben einen Hype, das würde ich vielleicht schon sagen, wir sind auf dem Weg dahin, aber ich glaube, dass der völlig anders gelagert ist als damals im neuen Markt. Man muss ja einfach sehen, dass damals, als das Internet Mitte der 90er Jahre kam, war das alles eine Riesenwette. Also ich bin ja Wirtschaftshistoriker und als Wirtschaftshistoriker war das völlig normal, was damals passiert ist. Im 19. Jahrhundert hatten wir ähnliche Situationen, 1871 bis 1873 den Gründerboom, danach die Gründerkrise, einfach wenn viel Geld, das Anlagemöglichkeiten sucht, auf ganz neue Ideen stößt, dann brauchen wir einfach einen gewissen Bereinigungsprozess, um dann rauszufinden, was denn funktioniert und was nicht. Und aus dieser Zeit damals sind ganz viele Unternehmen nicht mehr da, das ist richtig, aber eBay, Amazon, später eben Google, die sind ja alle da. Das war so ein normaler Bereinigungsprozess. Und was wir heute erleben, ist ja eigentlich ein Run auf viele bewährte Geschäftsmodelle. Der Unterschied zu den großen Börsengängen in den USA, die wir im Internetbereich haben, ist ja eklatant auf der Hand. Also Facebook verdient ja Geld, LinkedIn verdient ja Geld. Das sind ja schon bewährte Geschäftsmodelle, die dann an die Börse gegangen sind. 1997 bis 2000, da hat noch keiner Geld verdient. Und dieser Prozess, der ist jetzt anders gelagert. Man hat jetzt verstanden, dass im Internet sehr viel Geld zu verdienen ist und dass es tatsächlich ein starker Strukturwandel ist. Aber es verdient auch nicht jeder dort Geld. Und da werden wir einen anderen Bereinigungsprozess erleben. Und im Prinzip setzt man jetzt, wer jetzt in Rocket Internet investiert, der setzt ja genau darauf, dass man ein erfahrenes Management-Team hat, das sich darauf spezialisiert hat, Geschäftsmodelle zu produzieren. Nicht alle davon werden es machen, vielleicht sogar die meisten nicht, aber es ist anders gelagert als 1997 bis 2000. Da waren lauter junge Menschen dran, die eigentlich wenig Erfahrung hatten und da hat man ganz viele Teams.
Trotz allem scheint es ja so, wenn man sich solche Unternehmen wie Facebook anguckt, auch wenn die jetzt Gewinne erwirtschaften, dass sie trotzdem extrem hoch bewertet sind, vor allem wenn man die jetzt mit Unternehmen vergleicht, die reale Werte produzieren. Glauben Sie, dass da nicht insgesamt eine Korrektur nötig ist oder ansteht?
Es wird eine Korrektur geben, aber man muss da ganz genau hinschauen. Und wenn wir jetzt uns Facebook anschauen zum Beispiel, Facebook hat meiner Meinung nach ein ganz, ganz solides Geschäftsmodell. Wir hören oft den Satz, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Das stimmt nicht so ganz. Ich würde es erweitern, vernetzte, sozial vernetzte Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und die hat Facebook wie kein anderer. Facebook lernt, wie Menschen einander auch in Sachen Produkte und Marken gegenseitig beeinflussen. Und darauf können sie gezielt Werbung schalten. Sowas hat es noch nie gegeben. Es ist ein fundamental anderes Geschäftsmodell. Bei Twitter zum Beispiel, die suchen noch nach ihrem Geschäftsmodell, aber Facebook wird mit jedem Klick, der da jeden Tag passiert, mehr wert. Da ist das Geschäftsmodell eigentlich klar. Es ist nur noch nicht von vielen verstanden, weil es in der Tat die Werbung extrem revolutioniert. Nicht nur die Internetwerbung, sondern Werbung insgesamt, weil sie nämlich jetzt Werbung im sozialen Kontext schalten können, anstatt weil sie gerade auf einer Internetseite sind oder weil sie gerade eine Zeitschrift lesen und deswegen vielleicht zufällig zur Zielgruppe gehören würden. Und das ist schon massiv anders. Man muss sich das also genau anschauen, welches Geschäftsmodell es gerade geht. Und das kann man sehr hoch bewerten, weil es eben auch mit jedem Klick mehr wird. Bei anderen würde ich die Bewertung auch eben als sehr hoch sehen. Wenn wir uns jetzt Zalando zum Beispiel anschauen, da ist das Geschäftsmodell eigentlich klar. Das ist eigentlich ein Versandmodell, ein E-Commerce-Modell. Und da kommt es ja sehr stark darauf an, ob die Rücksendequote zum Beispiel, ob die nicht den gesamten Gewinn wegreißt. Wenn die das nicht schaffen, das in den Griff zu kriegen, werden die wahrscheinlich nicht so viel Geld verdienen. Das wird man eben sehen.
Soweit Clemens Kibitschki im Gespräch mit meiner Kollegin Insa Wrede. Baumwolle ist für viele afrikanische Länder ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund 10% der weltweit gehandelten Baumwolle kommt aus dem Afrika südlich der Sahara, also aus Schwarzafrika, wie man früher sagte. Aber die Wertschöpfung, also die Verarbeitung des Rohstoffes Baumwolle, findet vor allem in Asien statt. Das könnte sich ändern, berichtet Andreas Becker.
François Traoré pflanzt in Burkina Faso Baumwolle an. Er ist einer von rund 450.000 Bauern in 6 Ländern südlich der Sahara, deren Baumwolle unter dem Gütesiegel Cotton Made in Africa vermarktet wird. Eine Initiative, die Markenbildung und bessere Handelschancen zum Ziel hat. Traoré hat sich verpflichtet, auf gefährliche Chemikalien zu verzichten und seine Kinder zur Schule zu schicken, anstatt sie auf dem Feld arbeiten zu lassen. Im Gegenzug erhält er Training in modernen Anbaumethoden und etwas mehr Geld für seine Baumwolle. Trotzdem macht er sich Sorgen um die Zukunft seiner Kinder.
Das ist doch paradox. Wir schicken unsere Kinder in die Schule und die finden später keine Arbeit. Aber durch die Baumwolle, die wir hier produzieren, haben Menschen in anderen Ländern Arbeit. Und die verkaufen uns dann ihre Produkte. So wird Afrika zerstört.
Das Problem, richtig wertvoll wird Traorés Baumwolle erst, wenn sie in China und anderen asiatischen Ländern zu Garnen, Stoffen und Kleidungsstücken verarbeitet wird. Beispiel Flisco. Die bunt bedruckten Stoffe des niederländischen Textilkonzerns sind in vielen Ländern West- und Zentralafrikas sehr beliebt. Doch weniger als ein Drittel der Stoffe, die Flisco verarbeitet, werden in Afrika produziert, sagt Jan van der Horst, Director of Corporate Affairs bei Flisco.
The reason why that percentage is not higher.
Der Grund, warum der Anteil nicht höher liegt, es gibt einfach nicht genügend Lieferanten. Wenn es mehr Lieferanten gäbe, die in entsprechender Qualität produzieren, könnten wir 100% unserer Stoffe aus afrikanischen Ländern beziehen.
Bis in die 1980er Jahre gab es in vielen afrikanischen Ländern noch eine Textilindustrie. Doch die war gegenüber der asiatischen Konkurrenz einfach nicht wettbewerbsfähig, sagt der kenianische Textilunternehmer Jas Bedi, der auch Vorsitzender des afrikanischen Baumwoll- und Textilindustrieverbands ist.
In einer afrikanischen Textilfabrik hat eine Spindel im Durchschnitt 10.000 Umdrehungen pro Minute. In China sind es 20.000 Umdrehungen. Dieselbe Spindel produziert in China und Indien also doppelt so viel. Dann die Energiekosten. In vielen afrikanischen Ländern kostet eine Kilowattstunde 20 Cent, in China und Indien 10 Cent. Für den Produzenten in Afrika bedeutet das einen vierfachen Nachteil. Zu doppelten Kosten produziert er nur die Hälfte.
Trotzdem glaubt Bedi, dass die Zukunft der Textilindustrie in Afrika liegt. Denn inzwischen sind die Lohnkosten in China stark gestiegen und liegen weit über den afrikanischen. Außerdem wächst die Bevölkerung in Afrika rasant.
Im Jahr 2040 werden wir 1,2 Milliarden Menschen im arbeitsfähigen Alter haben, mehr als China oder Indien. Wenn es uns nicht gelingt, dieser riesigen Masse an Menschen Arbeit zu geben, dann wird nicht nur Afrika instabil, sondern die ganze Welt.
Erste große Textilfirmen sind bereits dabei, einen Teil ihrer Produktion nach Afrika zu verlagern. Das schwedische Unternehmen H&M etwa baut eine Fabrik in Äthiopien, der US-Konzern PVH, zu dem Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören, lässt bald in Kenia produzieren. Auch Aika, ein türkischer Textilhersteller, der unter anderem für die deutsche Handelskette Chibo produziert, hat sich für Äthiopien entschieden. 160 Millionen US-Dollar hat Aika dort investiert. Die Fabrik beschäftigt zurzeit 7.000 Menschen, bald sollen es 10.000 sein. Die Lohnkosten seien deutlich niedriger als in China, sagt Kemal Özneuern, der bei Aika für das Auslandsgeschäft zuständig ist. Hinzu komme, dass ein Investor aus der Textilbranche in Äthiopien noch etwas Besonderes sei, in China oder Indien nicht.
In Äthiopien habe ich Prime Minister's direkte Telefon. In Äthiopien habe ich die Handynummer des Premierministers. Ich habe die Nummern aller Minister. Sie sind immer ansprechbar. Wenn es ein Problem gibt, kann ich das mit dem Handy klären. So machen wir das in Äthiopien.
Das Beispiel zeigt, wie sehr sich einige Regierungen um Investoren bemühen. Allerdings ist das nicht überall der Fall, erzählt Bettina Guemto. Die Deutsche lebt seit 15 Jahren in Kamerun. Mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann hat sie eine kleine Textilfabrik aufgebaut, in der 180 Beschäftigte T-Shirts mit Werbeaufschriften für lokale Firmen herstellen. Das laufe eigentlich ganz gut, wenn nicht die vielen unangemeldeten Besuche wären.
Es ist klar geregelt, welche Umweltauflagen die Firmen haben, sanitären Auflagen, industrielle Bedingungen. Aber dann kommen dauernd irgendwelche Leute, die Geld brauchen, rein, auch mit bewaffneten Gendarmen ins Büro und sagen, wir müssen irgendeine nicht bezahlte Rechnung sofort begleichen, sonst wird das Büro geschlossen.
Diese Form der Korruption sei in Kamerun illegal und es koste jedes Mal viel Zeit und Nerven, die Situation zu klären, so die Unternehmerin. Wenn sich afrikanische Länder als neue Standorte für die Textilindustrie präsentieren wollen, bleibt also noch einiges zu tun.
Ein Beitrag von Andreas Becker. Seit über 10 Jahren diskutieren europäische und afrikanische Staaten über ein Freihandelsabkommen. Ergebnislos. Morgen nun endet eine von der EU gesetzte Frist. Jedes afrikanische Land, das nicht bis zum Mittwoch ein Handelsabkommen abschließt, verliert den freien Zugang zu den europäischen Märkten. Namibia will nun doch ein solches EPA, ein Economic Partnership Agreement, unterzeichnen, notgedrungen und nur unter gewissen Bedingungen. Einzelheiten von Stefanie Duckstein. Übrigens, Frau Duckstein ist weder krank, noch hat sie ihre Stimme verloren, doch aus technischen Gründen mussten wir unsere Kollegin Insa Wrede bitten, ihr ihre Stimme zu leihen.
Es ist kalt hier in der Sortierhalle der Fischfabrik SeaWork im namibischen Walvis Bay. Berta Kambi steckt in Gummistiefeln, Daunenjacke und Gummischürze. Ihr Messer fällt schnell und präzise über den Rücken des halbgefrorenen Kapseehechts und trennt Kopf und Schwanz vom Bauch.
Ich bin stolz, hier zu arbeiten. Seit 8 Jahren bin ich jetzt hier. So kann ich meine Wohnung und die Schulgebühren meiner Kinder bezahlen.
Berta präpariert eins der wichtigsten Exportgüter Namibias. 363.000 Tonnen Fisch führt das Land pro Jahr aus, vorwiegend nach Europa. Namibia erwirtschaftet damit fast 13% seiner Exporterlöse. Peter Pahl, Geschäftsführer von SeaWork, sieht sich mit seinem Produkt, dem Kapseehecht, auf Erfolgskurs.
Der Markt ist sehr, sehr stark.
Die Europäer wollen mehr und mehr Fisch von uns haben, was natürlich fantastisch ist für Namibia. Das ist Einkommen fürs Land.
Bislang ist das für Namibia noch ein einträgliches Geschäft. Denn die EU gewährt den Staaten aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik, den sogenannten AKP-Staaten, die zollfreie Einfuhr ihrer Produkte. Doch das kann sich in nur wenigen Tagen schlagartig ändern. Bis zum 1. Oktober 2014 sollen alle AKP-Staaten, die seit über 10 Jahren in der Verhandlung stehenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die EPAs, unterzeichnen. Wenn nicht, erhebt die EU prompt Einfuhrzölle. Trotz der Androhung bleibt Namibias Industrie- und Handelsminister Kalle Schlettwein lange Zeit skeptisch. Zu viele Nachteile würden den Ländern des Südens durch die EPAs entstehen.
We cannot enter into an EPA with Europe.
Wir können keinem EPA mit Europa zustimmen unter der Annahme, wir stünden auf dem gleichen Entwicklungsstand. Wir können keine Vereinbarung unterzeichnen, mit der unsere Handlungsfreiheit, unser politischer Spielraum, den wir für unsere Entwicklung brauchen, untergraben werden.
Blieb Handelsminister Schlettwein noch im Mai in einem Gespräch mit der DW hart. Die EPAs verlangen von afrikanischen Staaten eine stärkere Öffnung ihrer Märkte. Denn auch die EU will ohne übermäßige Steuern und Zölle in den Süden exportieren. Doch für die gerade erst im Aufbau befindlichen Industriesektoren Afrikas wäre das der Todesstoß. Denn im Wettbewerb mit europäischen Produkten haben sie keine Chance. Das gilt für hochsubventionierte Agrarprodukte ebenso wie für hochtechnisierte Industriegüter. Vor allen Dingen unterminiere die EU die Bestrebungen Afrikas um eine regionale Integration, bedauert Schlettwein. Denn die Kommission verhandele mit Staatengruppen, wie es ihr beliebe, ohne regionale Bündnisse zu respektieren.
What Europe has done to us is
Es ist sehr interessant, was Europa mit uns gemacht hat. Wir haben in der SADC 14 Länder einer Entwicklungsgemeinschaft, die nach einer Zollunion und vielleicht auch nach einer Wirtschaftsgemeinschaft streben. Da kommen die Europäer mit ihren EPA-Verhandlungen und sagen, wir akzeptieren das nicht. Wir verhandeln mit 4 unterschiedlichen Gruppen, unterschiedliche EPAs. Nun haben wir de facto die Situation, dass unsere Bestrebungen um eine Zollunion ernsthaft gefährdet werden durch lauter Einzelvereinbarungen.
Handelsminister Schlettwein scheint mit seiner Hartnäckigkeit immerhin einen Kompromiss errungen zu haben, denn die EU und Namibia kündigten einvernehmlich an, die Verhandlungen seien abgeschlossen. Namibia wolle die EPAs unterzeichnen. Details der Gespräche sind nicht bekannt. Nur so viel. Namibia werde seine heimischen Industrien schützen können. Namibias Kapseehecht landet also vorerst weiterhin auf europäischen Tellern, zur Erleichterung der Mitarbeiter von SeaWork. Die SADC-Gruppe, innerhalb der Namibia mit der EU verhandelte, war die letzte Staatengruppe, die die EPAs noch nicht unterzeichnet hatte. Nun steht nur noch ein Kandidat aus. Das ostafrikanische Kenia lehnt bis auf Weiteres das Abkommen ab.
Mit dieser Reportage von Stefanie Duckstein aus Namibia endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.